Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Womit könnte man euch aufs Land locken, damit ihr dahin zieht? Raus aus der Stadt, Landleben. Welches Angebot müsste es dort geben, damit ihr umsiedelt? Eine monatliche Sofortrente vielleicht, wie Stefan Deppmeier bei Twitter bei uns fordert? Eine Liege vielleicht, einen Feinkostbringdienst? Oder einfach nur S-Bahn-Anschluss rund um die Uhr, wie H.Diebel Fischer bei Twitter schreibt? Warum reden wir darum? Weil der Bundesminister für Landwirtschaft, Herr Schmidt, jede Menge Goodies jetzt schaffen möchte, um uns aufs Land zu holen. Ein gutes Café und einen ordentlichen Arbeitgeber, dann wäre ich dabei. Pascal Fischer ist heute Abend in der Sendung mit dabei. Hallo. Was müsste das Land haben, damit du kommst?
Internet auf jeden Fall. Und ich würde mich da dem Hörer auch anschließen. U-Bahn und zwar in Reichweite. So 500 Meter Laufweite und dann hat sie da zu stehen.
Ja. Nur wenn U-Bahn aufs Land kommt, dann heißt sie das Land auch wieder Stadt. Also wir schauen uns diesen Vorschlag der Landbesiedlung ein bisschen genauer an. Thilo Jahn, mein Name. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Stadtschwanz, das hat man früher immer zu mir gesagt, 12., 13. Klasse, als ich die Schule gewechselt habe, von der Stadtschule auf eine Schule auf dem Land. Hab mich aber trotzdem gut verstanden mit allen, mir ging's gut, wurde nicht gemobbt, ich hatte auch Freunde auf dem Schulhof. Agrarminister Christian Schmidt, der mag das Land auch ein bisschen mehr als die Stadt. Er will das Land für Städter jetzt ein bisschen attraktiver machen und orientiert sich dafür an Rückkehrerprogrammen. Also Programme, die weggezogen sind, zur Rückkehr in eine Heimat bewegen sollen. Nur, was kann man eigentlich demjenigen, der nach der Schule weggezogen ist, für einen Grund nennen, damit er wieder dorthin zieht? Deutschlandfunk Nova Reporter Johannes Döbbelt hat sich angeschaut, wie solche Programme funktionieren und hat euch mal gefragt, wann ihr wieder zurück aufs Land ziehen würdet.
Konzerte, Kino, der Supermarkt um die Ecke, Jobs bei großen Firmen und Busse und Bahnen, die auch nach 8 Uhr abends noch fahren. Schon seit langem flüchten wir vom Land in die großen Städte. Die Städte wachsen, die Landbevölkerung schrumpft. Aber einmal Großstädter heißt ja nicht unbedingt immer Großstädter.
Später mit einer Familie würde ich nicht in der Großstadt wohnen wollen, glaube ich.
Sven, 26.
Weil ich einfach so aus meiner Kindheit heraus gemerkt habe, dass man einfach viel mehr Möglichkeiten hat, auch draußen was zu machen als Kind.
Ja, ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen.
Marwa, 23.
Weil ich es einfach viel entspannter finde, nach so einem Arbeitstag oder so einfach wieder nach Hause zu fahren, wo es halt ruhig ist um mich herum.
Marwa und Sven wohnen in Köln, kommen aber beide aus eher ländlichen Gegenden und wollen langfristig auch wieder dahin zurück. Bei Selina und Tabea sieht das anders aus.
Mainz 1,5 Stunden, Trier 1,5 Stunden, Saarbrücken 1,5 Stunden und wir sind genau in der Mitte.
Selina und Tabea kommen ursprünglich aus Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz. Sehr schöne Natur da, sagen sie, aber sonst nicht so viel. Zurück in die Heimat?
Nein, ganz klar nein.
Selina studiert Erziehungswissenschaften, Tabea Medienwirtschaft. Allein schon wegen der fehlenden Jobs wollen sie nicht zurück.
Ich wüsste jetzt gerade für uns beide hier überhaupt nicht, was wir da mit unserem Master irgendwann mal anfangen sollten. Und da in näherer Umgebung auch keine Großstädte sind, dass man irgendwie sagt, man wohnt auf dem Land, arbeitet aber in der Stadt, ist es halt sehr schwierig.
Vor allem die entlegenen Regionen fernab der Großstadt Speckgürtel haben mit der Landflucht zu kämpfen. Auch das Sauerland in NRW.
Jeder dritte junge Sauerländer zwischen 18 und 25 verlässt die Heimat erstmal.
Sandra Schmidt von der Wirtschaftsförderung im Hochsauerlandkreis.
Und unser Problem ist halt im Zuge der Landflucht, dass die meisten das Zurückkommen eben vergessen.
Sandra Schmidt will mit ihrem Projekt namens Heimvorteil die weggezogenen Sauerländer ans mögliche Zurückkommen erinnern. Ihre Argumente, erfolgreiche Unternehmen und deshalb auch Jobs gäbe es im Sauerland genug. Eine schöne Umgebung sowieso und ein paar alte Freunde von früher sind vielleicht auch noch da. Das Projekt soll die Rückkehr für die Exil-Sauerländer möglichst einfach machen und bietet unter anderem einen Steckbrief zur Jobsuche an.
Wo die wichtigsten Eckdaten drauf sind, der kurze berufliche Werdegang, was so die eigenen Key-Facts sind, was man sich vorstellt beruflich. Und dieser Steckbrief geht natürlich mit ihrem Einverständnis an die kommunalen Wirtschaftsförderer. Die leiten das an passende Unternehmen vor Ort weiter.
Und wenn es passt, stellt das Unternehmen die Heimkehrer dann auch ein. Das Projekt läuft seit Anfang 2016. 25 solcher Steckbriefe hat Sandra Schmidt bislang weitergeleitet. Daneben gibt's Hilfe bei der Suche nach Wohnungen oder Kita-Plätzen, wobei das beides auf dem Land natürlich sowieso schon einfacher zu kriegen ist. Um wieder mehr Menschen in entlegene Regionen zu bekommen, braucht es aber noch ein bisschen mehr.
Mein Name ist Marius Supine und ich bin Ressortleiter für Stadt und Land am Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung.
Manuel Slupina sagt, wir können den Bevölkerungsschwund auf dem Land nicht so einfach zurückdrehen, sondern sollten ihn ein Stück weit akzeptieren. Aber natürlich kann das Land sich selbst möglichst attraktiv machen für alle, die da geblieben sind oder übers Zurückziehen in die Heimat nachdenken.
Das zeigt sich etwa, dass man neue Versorgungskonzepte auf den Weg bringt, dass ein Bürgerbus initiiert wird, dass es multifunktionale Dorfläden gibt, dass es mobile medizinische Versorgung gibt und so weiter.
Und was würde euch wieder zurück aufs Land ziehen?
Ich denke, bei uns wäre es eher mal an der Zeit, dass da einfach was geschaffen wird, dass einfach in der Stadt was los ist. Unsere Fußgängerzonen sind leer, es ist einfach alles zu.
Könnte man darüber reden, dass man vielleicht so Nachtbus oder so mal einrichtet, dann, dass man zumindest von den umliegenden größeren Städten noch besser zurückkommt. Ja.
Kultur, Musik, Selbstbeteiligung, dass man vielleicht die Leute fragt, was wollen sie denn auf dem Land? Und dann auch das quasi implementiert.
Und das sind gute Beispiele dafür, dass auch Dörfer, die jetzt etwas abgelegen liegen, doch da die Lebensqualität erhalten können und damit auch attraktiv bleiben.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wenn jemand oben war, einen Schock des Lebens bekommen hat und sich dann wieder nach oben gekämpft hat erneut, dann ist das Bethany Hamilton. Sie hat angefangen zu surfen. Sie hat mit 5 Jahren einen Surfwettbewerb gewonnen, bis 2003 dann ein Tigerhai sie angegriffen hat und ihr den linken Arm abgerissen hat. Aber Pascal, wir haben sie heute ein bisschen näher angeschaut, weil Surf-WM eben ist. Sie ist wieder da, sie ist wieder ganz oben. Ne?
Ja, bei der Surf-WM in Fidschi. Da hat sie eine Wildcard gewonnen und gleich in der ersten Runde gab es dann die kleine Sensation. Sie hat Tyler Wright geschlagen und das ist bekanntlich die Weltmeisterin.
Wie fand die das so?
Ja, also hat gesagt, ich bin so begeistert über die Wildcard und die Mädels, die hier surfen, die sind unglaublich. Komplett galaktisch ist das jetzt auch wieder nicht, muss man sagen. Schon letztes Jahr war Bethany Hamilton ja nach Fidschi eingeladen worden und hat da immerhin das Halbfinale erreicht.
Was sind Bethany Hamiltons besondere Tricks? Was kann sie? Was macht sie?
Na, ich würde mal wirklich sagen, das ist der eiserne Wille. Die hat ja wirklich 4 Wochen nach diesem Haiangriff damals mit dem Training wieder angefangen. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Hätten ihre Freunde das damals auf See nicht abgebunden, die wäre ja echt verblutet daran. Ja. Na, und dann hat die halt einfach ein extra angefertigtes Board. Das hat so einen Griff, damit auch sie mit einem Arm aufstehen kann.
Also wir halten fest, Bethany Hamilton schlägt Weltmeisterin Tyler Wright bei der Surf-WM in Fidschi. Auf jeden Fall die Sportlerin des Tages, so viel halten wir schon mal fest.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Das war auch in der Tat ein recht deutliches Signal von Donald Trump heute. Er hatte schlechte Laune an diesem Dienstag. Er warf bei Twitter mal wieder Deutschland so einiges vor. Massives Handelsdefizit mit den USA. Deutschland zahle nicht genug bei der NATO. Kurzum, Deutschland sei nicht gut für die USA, ist dort zu lesen. Die Kanzlerin, die hat es auch mitbekommen, dass es mit den USA natürlich nicht so gut läuft gerade. Und sie hat sich deshalb heute neue Freunde gesucht. Indien. Bundeskanzlerin Angela Merkel und der indische Premier Narendra Modi, die haben sich heute in Berlin getroffen. Verabredet wurden 1 Milliarde Euro pro Jahr für Indien, ein massives Investitionspaket. Das ist mehr, als die Bundesregierung in der Vergangenheit gegeben hat. Wir fragen uns, in was wird da eigentlich investiert? Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio, 1 Milliarde Euro, für was sollen die ausgegeben werden in Indien?
Ja, da kann man eigentlich eine sehr kurze Antwort geben. Das einzige Wort, was da wichtig ist, ist das Wort Zukunft. Es geht um Zukunftstechnologien, also um das jetzt noch so ein bisschen auszuschmücken. Es geht zum Beispiel um die Frage, wie die Städte in Indien menschen- und umweltfreundlicher wachsen können, weil man weiß, jeder, der mal in Indien war, weiß, wie schlecht die Luftqualität ist, wie schwer auch der Verkehr in diesen Städten zu regeln ist, dass dieses unkontrollierte Wachstum halt nicht zu einem Kollaps dieser Städte führt. Das möchte man verhindern. Dafür möchte man Technologie aus Deutschland zum Beispiel einkaufen. Das soll gefördert werden mit diesem Entwicklungs- und Zukunftsetat. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der hat auch mit Zukunft zu tun, da geht es um Ausbildungsprogramme für junge Inder, in die Deutschland investiert. Zum Hintergrund, und das fand ich heute ganz interessant, 10 Millionen junge Inder strömen dort jedes Jahr auf den indischen Arbeitsmarkt. Das ist eine ganze Menge. Und die suchen natürlich nicht nur nach Jobs, sondern die suchen auch nach Qualifikationen, um nicht nur irgendeinen Job zu finden, sondern halt auch einen, der halbwegs gut bezahlt ist, eine Familie ernährt. Und auch da möchte Deutschland mit den Erfahrungen, die man ja hier hat mit der dualen Ausbildung, möchte Deutschland da auch reingehen und dort Geld investieren.
Das klingt jetzt doch beides, was du genannt hast, nach einer Goodwill-Aktion. Ist es das denn auch?
Na, die Frage ist halt, das kann man sich schon fragen, was hat denn jetzt Deutschland eigentlich davon? Man muss relativ simpel sagen, diese Produkte, die dann für zum Beispiel nachhaltiges Stadtwachstum gebraucht werden, die auch zum Beispiel für die Solarpartnerschaft gebraucht werden, die man hat, erneuerbare Energien, das sind ja alles Produkte, zukunftsträchtige Produkte, die hierzulande gebaut und auch erforscht werden. Das heißt, man möchte sie nach Indien verkaufen, die Energietechnik, aber auch zum Beispiel die Transporttechnik. Indien muss man natürlich auch sagen, die wollen auch was davon. Die wollen nicht nur die Investitionen, sondern die wollen auch einen Wissenstransfer. Also die wollen natürlich dann halt auch wissen, wie werden diese Produkte hergestellt, was steckt da an Know-how dahinter. Da gibt es, glaube ich, noch so ein paar Wünsche, vielleicht auch ein paar Forderungen, die da entstehen könnten. Deutschland möchte nicht nur seine Produkte verkaufen, sondern sucht auch, das ist heute auch nochmal so durchgeklungen, nach Fachkräften natürlich, auch global. Merkel hat zum Beispiel erwähnt, dass sie eine Start-up-Kooperation mit dem indischen IT-Schwerpunkt Bangalore besucht habe. Dort sei man durchaus auf Augenhöhe, was die Technologie angeht. Sie hat auch gesagt, da hat sie noch was lernen können. Aber sie hat natürlich auch erwähnt, dass es halt an vielen Orten noch Probleme gibt mit der Infrastruktur, aber auch mit der Armut, mit den Menschenrechten. Das waren aber Themen, über die heute jetzt zumindest bei dem Treffen nicht so stark gesprochen wurde.
Also auf der einen Seite hört man ein bisschen raus, Unterstützung, Hilfe, Entwicklungshilfe, und auf der anderen Seite natürlich dann auch Investitionen in diesen Austausch mit Indien. Steckt da vielleicht auch so ein bisschen eine Suche nach einem neuen Partner für Deutschland drin, jetzt wo die Beziehungen mit den USA ja so ein bisschen schwieriger sind?
Ja und nein. Ich glaube, ich kann mich da noch nicht ganz zu einer abschließenden Antwort durchringen. Angela Merkel hat heute versucht, beides zu tun. Sie hat also sehr häufig betont, wie eng und auch wie traditionell die deutsch-indischen Beziehungen sind. Man darf das nicht vergessen, das ist ja nicht die erste deutsch-indische Regierungskonsultation, sondern schon die vierte. Seit dem Jahr 2000, also 17 Jahren, gibt es eine strategische Partnerschaft. Das sind jetzt alles nicht Dinge, die sozusagen plötzlich jetzt nach Trump vom Himmel fallen. Die gibt es schon länger. Aber sie hat auch noch mal gesagt, ja, neben dem transatlantischen Verhältnis müsse es halt auch andere Partner geben. Sie hat Indien angesprochen, sie hat China angesprochen. Sie hat gesagt, ja, wir leben jetzt in einer globalen Welt. Das wird man auch spüren. Morgen kommt dann übrigens, das finde ich ganz interessant, ist noch ein Termin, der chinesische Ministerpräsident hier in Berlin vorbei. Ich glaube, dass das alles in Zusammenhang steht mit den Vorbereitungen auf den G20-Gipfel in Hamburg. Deutschland hat die Präsidentschaft, will unter anderem den Klimaschutz vorantreiben, wo ja die USA im Moment sehr unentschieden sind. Das heißt, es geht jetzt auch darum, mit den anderen Partnern darüber zu sprechen.
Heute aber erstmal Indien. Wir geben in jedem Jahr 1 Milliarde Euro. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat mit Indiens Premierminister Narendra Modi einen gemeinsamen Etat für Investitionen in Zukunftstechnologien aufgelegt. Erklärt hat uns das alles Nadine Lindner, mit der ich kurz vor der Sendung gesprochen habe.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Bleiben wir gleich mal dort in Großbritannien und schauen ein bisschen in die Charts. Nicht Plattenverkäufe, sondern einen neuen Platz 1 bei den Amazon Downloads und Platz 2 bei iTunes. Liar Liar GI 2017 heißt der Song. Liar Liar GI 2017. Im Radio wird man das ganze Ding nicht hören, außer vielleicht bei uns ganz kurz gleich. Pascal, was hat's mit dem Song auf sich?
Ne, das sage ich dir, aber hören wir erstmal in den Refrain rein. She's a liar, liar. She's a liar, liar. No, you can't trust her. No, 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 no. Ja, also she, liar, liar, also Lügnerin, damit ist natürlich Premierministerin Theresa May gemeint. Und das GE in diesem Titel, das heißt General Election, das bezieht sich also auf den 8. Juni. Da wählen die Briten ja vorzeitig ein neues Parlament und da schrumpft auch gerade der Vorsprung von Mays Konservativen.
Das Lied ist, wenn man so will, politische Propaganda und deshalb nicht im Radio zu hören, oder wie ist es?
Ja, da sind die Gesetze da drüben sehr streng. Vielleicht erinnerst du dich, als 2013 die frühere Premierministerin Margaret Thatcher tot war, da schaffte es so ein Song aus dem Wizard of Oz in die Charts auf Platz 2. Ding Dong, The Witch is Dead. Das war jetzt eigentlich eher so ein metaphorisches Ding, sich da irgendwie so lustig zu machen, und die BBC wollte das aber trotzdem nicht in voller Länge spielen. Also ist man vorsichtig. Ne?
Und dieses Liar-Liar-Ding, das ich mit GI immer bezeichne, aber es natürlich GE völlig korrekt heißt, ist nur so Polemik, oder was sagt der Text da aus?
Ja, in den Strophen ist das so, das sind Zusammenschnitte aus Mays Reden und im YouTube-Video zum Beispiel siehst du dann erst so Fakten eingeblendet, die du liest, also zum Beispiel über die erwartete, sehr steigende Kinderarmut und dann hörst du das hier zum Beispiel.
We have a mission to make Britain a country that works, not for the privileged and not for the few, but for every one of our citizens.
Bla 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 ist dann so ein bisschen das Argument. Ne?
Okay. Wer hat's gemacht? Wer hat's zusammengemischt, die ganze Nummer?
Captain Scar nennt sich die Band und die meinen, ihr Erfolg zeige jetzt, dass die Leute es leid seien, diese Regierung ausreichen für Reiche.
Also Liar Liar steigt in den britischen Charts immer höher und rechnet mit Theresa May ab.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Heute hat ein europäisches Land einen Europäer nach Europa abgeschoben. Das klingt ungewöhnlich, aber das ist in der Tat so passiert. Ein 48-jähriger Deutscher wurde heute von Spanien aus nach Deutschland geschickt. Marc Dugge, unser Korrespondent in Madrid, was hat denn dieser Mann genau gemacht?
Ja, also dieser Mann hatte es vor ziemlich genau 8 Jahren auf eine bekannte Schauspielerin hier abgesehen, auf Sara Casasnovas, eine Schauspielerin, die er in einer Fernsehserie gesehen hatte und in die er sich dann auch gleich unsterblich verliebt hat, so sehr verliebt hat, dass er sie also mit Liebesbriefen, Blumen, Geschenken quasi bombardiert hat. Sie ist darauf nicht eingegangen und so ist er eines Tages dann nach Madrid geflogen, hat ihr vor dem Theater aufgelauert, in dem sie eine Abendvorstellung hatte und als sie aus dem Theater gekommen ist, hat er mit dieser Armbrust auf sie geschossen. Nichts ist dabei passiert, der Pfeil hat sich glücklicherweise nur im Ärmel ihres Begleiters verfangen, da ist keiner verletzt worden, er hatte aber wohl auch noch Reizgasspray, ein Messer und eine zusätzliche Armbrust dabei. Das Ganze hätte also auch anders ausgehen können.
Nach 8 Jahren hat er jetzt seine Strafe verbüßt. Die Schauspielerin hat wohl immer noch Anrufe von ihm bekommen. Deswegen stufen die spanischen Behörden ihn auch als gefährlich ein. Heute gab es die Expressabschiebung nach Deutschland. Ungewöhnlich in Zeiten von offenen Grenzen in der EU. Andreas Meyer-Feist, Korrespondent in Brüssel. Was genau bedeutet denn Expressabschiebung?
Ja, das bedeutet, dass man sofort ins Flugzeug steigen muss, begleitet von Beamten und dann eben zu Hause wieder aussteigen darf. Und da warteten dann auch schon deutsche Polizisten. Also Express heißt sofort, keine Verzögerung. Normalerweise gibt es ja Fristen in der EU. Also wenn man raus muss, dann hat man 3 Monate Zeit dafür. Und das ist bei diesem Menschen nicht der Fall gewesen. Der musste eben sofort raus, weil eben Gefahr im Verzug war. Das behauptet jedenfalls die spanische Polizei.
Was passiert denn jetzt genau mit ihm in Deutschland? Du hast gerade schon gesagt, Gefahr ist im Verzug, vielleicht ist er auch noch gefährlich. Wird man ihn hier beobachten oder ist er ganz frei? Beobachtet man, ob er vielleicht zurück nach Spanien geht?
Ja, das kann man beobachten. Das wird man natürlich nicht tun, weil er hat seine Strafe ja abgesessen in Spanien. Und man will ihn aber dort nicht mehr haben, weil er sich nicht gut geführt hat, weil er keine Reue gezeigt hat und weil man annimmt, dass er eben vielleicht sogar so eine Tat wieder begehen könnte. Nur für die deutsche Justiz spielt das erstmal gar keine Rolle. Er hat ja seine Strafe abgesessen. Und solange er sich in Deutschland nichts zu Schulden kommen lässt, also zum Beispiel nicht weiter stalkt oder jemanden bedroht, kann die Polizei auch gar nichts machen. Sie kann ihn auch nicht hindern, wieder nach Spanien zu fahren. Nur wenn er zum Beispiel jetzt zurückfahren würde nach Spanien und da würde ihn die Polizei aufgreifen, dann könnte die Polizei ihn dann sofort wieder zurückschicken. Aber hier in Deutschland kann er erstmal machen, was er will.
Wann darf denn ein EU-Bürger aus einem anderen europäischen Land eigentlich ausgewiesen werden?
Also grundsätzlich erstmal gar nicht, weil es herrscht ja das Freizügigkeitsprinzip. Aber es gibt eben Ausnahmen für straffällige EU-Ausländer, aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Also allein, dass man im Gefängnis ist, reicht noch nicht aus. Da kommt man dann wieder raus und kann normalerweise dann da bleiben, wo man ist. Wenn es aber um sehr schwere Straftaten geht, dann nicht. Also Rauschgiftdelikte wird man sofort ausgewiesen und eben auch Mordversuch. Das ist auch eben eine Straftat, wo es heißt, du kannst hier nicht mehr bleiben. Aber auch das reicht nicht. Also man muss sich dann im Gefängnis auch nicht gut aufgeführt haben. Also es muss noch weiterhin eine Gefahr ausgehen, auch wenn man die Strafe abgesessen hat. In diesem Fall vermutet man das und deshalb muss er weg. Wenn er Reue gezeigt hätte im Gefängnis, wenn er gesagt hätte, ich mache so etwas nie mehr wieder, dann hätte die Justiz in Spanien auch gar keine Handhabe gehabt, ihn abzuschieben. Aber weil er das nicht gezeigt hat, ist das eben Gefahr im Verzug. Und das ist die rechtliche Möglichkeit, tatsächlich ihn auch abzuschieben. Also ganz wenige Möglichkeiten gibt es nur. Aber diese Möglichkeit gab es eben in diesem speziellen Fall tatsächlich.
Wenn es ganz wenige Möglichkeiten gibt, kommt es auch ganz selten vor, dass innerhalb der EU abgeschoben wird?
Ja, und das liegt an der allgemeinen Rechtsprechung. Früher war es zum Beispiel so, dass Deutschland zu leicht abgeschoben hat. Also Deutschland hatte mal die Regel Ausweisung auch für EU-Bürger gehabt. Wenn da ein Spanier straffällig wurde, wurde der hinterher sofort abgeschoben, nach dem Gefängnis zum Beispiel. Dann gab es höchstrichterliche Urteile auch in Deutschland, die das gestoppt haben, eben mit dem Argument, Freizügigkeit gilt für jeden. Und deshalb ist auch Deutschland nicht mehr so streng mit den Abschiebungen von EU-Bürgern. Früher war das so, heute nicht mehr. Heute ist die europäische Rechtsprechung so streng, dass das gar nicht mehr möglich ist. Man muss genau hingucken, wie man wirklich wieder los wird. Das große Problem ist eben, die Menschen können natürlich jederzeit wieder rein. Es gibt ja keine richtigen Grenzkontrollen, aber es wird natürlich schwierig, sich dann in diesem Land wieder aufzuhalten.
Ein 48-jähriger Deutscher, der eine spanische Schauspielerin gestalkt hat und deswegen im Gefängnis saß, wurde heute aus Spanien abgeschoben. Kommt selten vor, Abschiebung in der EU, aber in ganz harten Fällen ist das eben ein Mittel, dem Herkunftsland zu sagen, nehmt bitte euren Bürger wieder zurück. Erklärt hat uns das alles Andreas Meyer-Feist, Korrespondent für Deutschlandfunk Nova in Brüssel.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ihr habt das mitbekommen, die ganze Diskussion über ein Zitat von Angela Merkel im Bierzelt.
Und die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen erlebt. Und deshalb kann ich nur sagen, wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen.
Das war's, meinen die einen. Die USA, die sind ausgeschert aus den transatlantischen Beziehungen, verlieren ihren Führungsanspruch und Deutschland muss ihn jetzt übernehmen. Zeitenwende. Aber war das denn wirklich so hart gemeint, wie es rüberkam? Merkels Andeutungen haben ja gefühls- und globales Medienbeben ausgelöst. Wir wollen uns das Ganze nochmal anschauen und sprechen über Sprachwissenschaft in diesem Zusammenhang. Pascal, wir nehmen dieses Zitat. Was macht es denn so zitatwürdig?
Ja, das ist schon sehr witzig, denn eigentlich ist der Satz ja total harmlos. Formell, das hat mir Dr. Steffen Pappert gesagt, das ist ein Duisburger Linguist und im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Sprache in der Politik. Aber dieser Satz, der hat was sehr Trickreiches.
Die kalkulierte Wahrheit, die dem zugrunde liegt. Hier stehen sozusagen Relativierung auf der einen Seite und Nachdruck auf der anderen Seite gegeneinander. Das ist rhetorisch ziemlich geschickt, weil Ausweichen immer möglich ist.
Also so dieses Definitive, das ist da, wenn sie sagt, ja, das müssen wir wirklich in die Hand nehmen. Aber dieses Relativierende wieder auch vorher, ein Stück weit ist das vorbei. Also irgendwie lässt das dann alle Interpretationen offen. Ne? Ganz gezielt die Wahrheit eingesetzt und natürlich beißen die Medien an. Wir
also,
auch.
Ja, auf jeden Fall. Also wir halten auch fest für den Moment, dass es rhetorisch ganz schön clever war, das so zu formulieren. Es ging danach hoch her. Andere haben nachgelegt, nicht mehr ganz so vage.
Nö, Martin Schulz hat ja ganz drastisch gesagt, wir müssen uns Trump mit allem, was wir vertreten, in den Weg stellen. Der kann sich das natürlich als Nicht-Kanzler auch leisten, ein bisschen drastischer zu sein. Außenminister Gabriel hat dann auch mal gesprochen vom Ausfall der Vereinigten Staaten als wichtige Nation. Also nicht wichtigste, sondern überhaupt wichtige, nochmal mehr Deklassierung. Schon echter Kinnhaken, ne? Und Ausfall, oh.
Wobei, das könnte auch mehrdeutig interpretiert werden.
Ja, könnte auch so heißen, so Wegfall oder Trumpsche Ausfälligkeit, beides. Ne? Aber dieses Ausfällige, nee, sagt Steffen Pappert, das nicht.
Soweit ich das überblicke, gibt's da keine Ausrutscher. Das gehört zu den Inszenierungspraktiken, weil die Politiker wissen ja, dass die Medien sozusagen dran sind. Und so werden eben ganz gezielt solche Aussagen in die jeweiligen Reden eingebaut.
Ja, für Google-Freudige unter uns, das nennt ein anderer Sprachwissenschaftler, Josef Klein, saliente Sätze. Also das sind so Sätze, die sehr intensiv und hervorgehoben sind, auf die dann alle anspringen.
Ist das ein Resultat von Medientraining, sowas?
Ich denke schon, also ganz sicher. Der Witz ist ja, heute gibt's ja die Mega-Verteilungsmaschinerie salienter Sätze. Auch Twitter genannt. Und Trump hat ja wieder heute nachgelegt, ne, zum Handelsdefizit. Das wird sich ändern. Also Trump, der braucht sozusagen gar kein Drumherum mehr von längeren Reden. Der haut diese Dinger raus.
Macht Merkel denn da mit? Haut sie da auch nochmal drauf? Oder nachgetreten hat sie ja vermutlich nicht, oder?
Nee, die bleibt ein bisschen mehr so dran an diesem Sprachspiel, auf ihre dezente, ambivalente Art. Die hat ja jetzt den indischen Premier Modi getroffen und dann hat sie das hier gesagt.
Wir sind eine globale Welt und zum Beispiel Indien mit 1,25 Milliarden Einwohnern ist ein Partner, an dessen guter Entwicklung wir umfassend interessiert sind.
Ja, klingt wieder so sehr nett und harmlos, aber im Kontext ist das natürlich krass, sagt Sprachwissenschaftler Papert. Gute Entwicklung, umfassend interessiert, das ist richtig so doppelt stark und überhaupt nicht ambivalent. Naja, und dieses Land dann noch Partner zu nennen, wo gerade ein Partner verloren gegangen ist, schon klar. Ne?
Trotzdem natürlich Feinheiten, die wir hier rauspulen. Kommt das so denn auch bei den Leuten an oder ist es wirklich nur Insider-Schnack von uns Journalisten oder von Diplomaten oder Politikern?
Also mein Interviewpartner meint, das kommt bei den einfachen Leuten nicht an, schon weil die Bevölkerung natürlich nur die verkürzten Versionen all dieser Reden serviert bekommt von uns. Und die Medien, ja, die schauen natürlich dann erstmal drauf, was können wir verkaufen.
Also muss man festhalten, dass Politsprech zu vage ist, damit man sich da aufregen kann, wenn man sich nicht so dafür interessiert?
Ja, Steffen Papert sagt wirklich ja. Ne, anders als im Produktmarketing im Supermarkt können ja die großen Volksparteien sich nicht zuschneiden auf enge Zielgruppen.
Wenn Sie in der Politik sprechen, haben Sie mehrere Adressaten. Und da gilt es immer noch in der Politik, erstens all diese Adressatenkreise zu berücksichtigen, und B, sich quasi keine wirklichen Feinde zu schaffen. Ne? Also das werden Sie nicht hören, außer bei solchen Parteien wie der AfD.
Ja, das ist schon interessant. Also dieses Kompromisslose, dieses, wir sagen jetzt mal, wie es wirklich ist, der AfD, das ist im Grunde ein direkteres Zielgruppenmarketing. Mhm. Ne? Und deshalb kommen so große Volksparteien notgedrungen immer so ein bisschen, ja, windelweich allgemein daher. Mhm. Das kann man denen eigentlich aber nicht vorwerfen.
Natürlich, ne? Alles andere wäre ja auch wahrscheinlich zu populistisch. Gezielte Wahrheit, so nennt man es, regt erstmal eher Experten auf, aber nicht unbedingt das große Volk. Ich fand noch spannend, dass er gesagt hat, dein Experte, es gibt keine Ausrutscher dabei. Ne? Also man denkt ja immer, ja, kann ja eigentlich, also wie gut hat man sich da im Griff, aber gibt keine Ausrutscher bei dem, was gesagt wird. Haben wir wieder was gelernt. Danke, Pascal.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Der eine sagt so und der andere sagt so. Der eine sagt voll schuldfähig und der andere sagt bedingt schuldfähig. Die Gutachter im NSU-Prozess sind sich nicht ganz sicher, was Beate Zschäpe denn jetzt eigentlich ist. Sie haben zwei psychiatrische Gutachten erstellt und diese sind sehr unterschiedlich. Der eine Gutachter, der ist vom Gericht bestellt, der heißt Henning Sass. Und ein zweiter Gutachter hat die Verteidigung beauftragt. Joachim Bauer ist es. Streng genommen gibt es auch noch ein drittes Gutachten, also die völlige Verwirrung dort in München. Heute durfte nun Henning Sass nochmal ran. Das ist derjenige, der Zschäpe als voll schuldfähig einstuft. Er musste nachbessern, seinen Bericht. Ina Kraus verfolgt für Deutschlandfunk Nova den NSU-Prozess. Gleichen sich denn die Gutachten jetzt ein bisschen an oder was kam heute bei raus?
Also der vom Gericht bestellte Gutachter Henning Sass hat die Kritik im Großen und Ganzen zurückgewiesen. Also er bleibt bei seiner Einschätzung, Beate Zschäpe ist voll schuldfähig seiner Meinung nach und er hält sie auch für weiter gefährlich. Er hat auch nochmal betont, dass er sie für empathielos hält, für jemanden, der dissoziale Tendenzen hat, das heißt sich nicht wirklich in die Gesellschaft integrieren kann. Er hat damit eigentlich die Einschätzungen der Gutachter, die Verteidigung da aufgefahren hat, voll zurückgewiesen.
Das heißt, wir bleiben aber dabei, dass wir es in diesem Prozess eben mit zwei unterschiedlichen Gutachten eben jetzt zu tun haben?
Ja, sogar mit drei unterschiedlichen Gutachten. Die Verteidigung von Beate Zschäpe ist ja in zwei Lager geteilt, bekanntlich. Da gibt es ihre Altverteidiger und ihre neuen Verteidiger, denen sie jetzt vertraut. Und die neuen Verteidiger plädieren darauf oder haben einen Gutachten in Auftrag gegeben, das letztendlich aussagt, Beate Zschäpe hat eine Persönlichkeitsstörung, hat also eine psychische Erkrankung und das andere Gutachten, das macht sich da eher methodisch an das Gerichtsgutachten dran und letztendlich kommt es aber zu dem Schluss, dass dieser Gerichtsgutachter keine Befähigung habe, weil er ja eigentlich nur Gesunde begutachten kann. Also da widersprechen sich sogar die Gutachter von Beate Zschäpe.
Der von der Verteidigung beauftragte Gutachter Joachim Bauer ist dreifacher Facharzt, langjähriger Uniprofessor aus Freiburg, ist auch Autor von Bestsellerbüchern. Er steht so ein bisschen in der Kritik auch, ob er die Expertise hat, das Ganze zu beurteilen oder nicht. Was sagt denn Bauer über Beate Zschäpe?
Bauer sagt über Beate Zschäpe, sie sei massiver Gewalt ausgesetzt worden in diesen Jahren im Untergrund. Uwe Bönhardt habe sie mehrfach bis zu 6-mal im Jahr misshandelt und sie habe durch ihre schwierige Kindheit, die ja unbestritten schwierig war, das hat auch jetzt der Gerichtsgutachter Sass auch nochmal bestätigt, habe sie eine Persönlichkeitsstörung entwickelt, eine abhängige Persönlichkeitsstörung. Sie habe sich nicht lösen können von Uwe Bönhardt, weil sie eben diese Erkrankung habe. Und deswegen habe sie sich auch nicht lösen können, als sie von den Morden an den 9 Migranten und der einen Polizistin erfahren habe, obwohl sie die missbilligt hat.
So, jetzt haben wir diesen Gutachterstreit und wir haben 3 Gutachten. Nach welchem Gutachten richtet sich denn jetzt das Gericht?
Das Gericht hat den sehr renommierten Gutachter Professor Henning Sass bestellt. Das heißt, der hat natürlich ein gewisses Gewicht, weil das Gericht hat sich ja für ihn entschieden. Er hat heute nochmal dargelegt, er hat über 1000 große Gutachten in Gerichtsverfahren erstellt. Das heißt, sein Gutachten hat ein gewisses Gewicht auch, weil er während dieser letzten 4 Jahre auch sehr viel im Prozess anwesend war. Der hat sehr viele Zeugen gehört, er kennt die Anklageschrift sehr genau. Er hat Beate Zschäpe über 4 Jahre lang beobachtet. Der Gutachter der Verteidigung hat insgesamt 16 Stunden mit Beate Zschäpe geredet, hat nur minimale Zeugenaussagen ausgewertet. Das heißt, das spricht gegen dieses Gutachten. Aber natürlich sind die Aussagen von Beate Zschäpe interessant, die sie gegenüber diesem Gutachter genannt hat. Das dritte Gutachten, das methodenkritische, ist ein methodenkritisches Gutachten. Also das ist ein bisschen eine fachinterne Diskussion. Das wird das Gericht nicht davon abhalten, würde ich jetzt mal mutmaßen, dem Gutachten von Professor Sass großes Gewicht zu verleihen.
Viele Gutachten beim NSU-Prozess und ganz unterschiedliche Meinungen, die Frage klären sollen, die recht einfach ist: Ist Beate Zschäpe komplett schuldfähig oder nicht? Henning Sass sagt voll schuldfähig.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Heute ist Dienstag, 30. Mai. Am Sonntag, da war noch alles okay bei Herrn Tuchel, bei Dortmund.
Es ist natürlich sensationell, dass so viele Leute auf der Straße sind. Verstehst du dann erst richtig, dass du was Großes geschafft hast?
Da hat man noch gefeiert, aber das war natürlich die Fassade, die dann noch okay war, weil man DFB-Pokal gewonnen hat gegen Frankfurt. Es ist so bei uns hier bei Deutschlandfunk Nova, dass wir, um richtig nah dran zu sein an Dortmund, selbst unsere Techniker mit im Boot haben. Andreas Reder, der diese Sendung technisch betreut hinter der Scheibe, hat heute extra, als ob er es gewusst hat, ja, in Dortmund T-Shirt angezogen. Andreas, ganz kurz, Thomas Tuchel ist raus, also er wurde heute rausgeworfen. Eine Einladung von dir als Fan, also was sagst du dazu?
Ich finde es verdammt schade, aber letztendlich muss ich sagen, stehe ich eher auf Vereinsseite und bin eher auf Watzke-Seite, weil keiner ist größer als der Verein.
Es ist in der Tat eine schwierige Sache. Wir haben heute auch lange drüber geredet. Es gibt viele Positionen und deine haben wir gerade gehört. Wir hören gleich noch eine zweite aus unserer Sportredaktion, um euch mal ganz kurz abzudaten, um was es hier geht. Thomas Tuchel, ja, langjähriger Trainer bei Dortmund. Er ist gegangen worden heute, ging ein bisschen einher mit seinem ersten Twitter-Account. Der hat nämlich mittlerweile 17.000 Follower und da gab es den ersten Tweet: Danke an die Fans, die Mannschaft und an den Staff. Und der zweite Tweet war dann:
Ich bin dankbar für 2 schöne, ereignisreiche und aufregende Jahre. Schade, dass es nicht weitergeht.
Und der dritte war: Ein Spiel dauert 90 Minuten und ein Tweet hat 140 Zeichen. Hier gibt es ab sofort Infos aus erster Hand. Freue mich, dabei zu sein. Also, Hans-Joachim Watzke, DVB-Geschäftsführer, hat einen offenen Brief geschrieben. Heute der Rausschmiss. Er hat den nochmal gerechtfertigt. Pascal, wir schauen uns nochmal genauer an. Was hat zu diesem Rauswurf geführt?
Naja, die Trennung hat sich ja schon lange angekündigt. Schon seit Monaten schien die Stimmung zwischen Tuchel und dem BVB nicht mehr besonders gut gewesen zu sein. Tuchel hat ja kritisiert, diese schnelle Entscheidung von BVB-Boss Watzke, nach dem Anschlag auf den Teambus so schnell wieder loszuspielen. Andersrum gab es auch Stress. Da wurden die Personalentscheidungen von Tuchel, vom Vorstand und sogar von Spielern der Mannschaft kritisiert und zum Teil einfach nicht verstanden.
Kurzum, es kriselte schon länger. Steht Tuchel denn jetzt mit völlig leeren Händen da?
Na, kann man nicht ganz so sagen. Wie die Bild berichtet, wurde mit Tuchel und seinem Trainerteam im Falle einer Entlassung eine vertraglich geregelte Summe von 2,9 Millionen Euro vereinbart. Und im Gegenzug erhoffe man sich vom Trainer, Zitat, dass dieser nicht in Richtung der Bosse nachtrete.
Der Rausschmiss Tuchels hat heute für viel Diskussion gesorgt. Wir haben es schon gehört bei Twitter und bei Facebook. Wir haben bei uns in der Sportredaktion nachgefragt bei Matthias Friebe für eine kleine Einschätzung. Er kritisiert vor allem das Wie das Ganze abgelaufen ist.
Was für eine Seifenoper. Eine Trainerentlassung ist in der Bundesliga nichts Besonderes, fast schon Alltag. Was aber in Dortmund in den letzten Wochen abgelaufen ist, ist Stoff für eine Soap. Der Geschäftsführer macht sein fehlendes Vertrauen in den Trainer öffentlich, ausgerechnet vor einem der entscheidenden Saisonspiele. Vor der unausweichlichen Trennung gibt es eine gerade einmal 20-minütige Sitzung. Dann eröffnet der Trainer einen Twitter-Account, um seine Sicht der Dinge zu schildern. Der Verein veröffentlicht eine nichtssagende Pressemitteilung. Keine Details, aber bitte, liebe Medien, keine Gerüchte. Und schließlich als Krönung ein offener Brief des Geschäftsführers, der von Loyalität, Vertrauen und Verlässlichkeit faselt. Sportlich gibt es überhaupt keinen Grund, Thomas Tuchel vor die Tür zu setzen. Menschliche Differenzen sind es. Das kann passieren. Doch diese Trennungssoap hat einen seifigen Nachgeschmack.
Stoff für eine ganze Soap. Nun gibt's nicht House of BVB, sondern House of Cards. Die fünfte Staffel neu. Das ist ein Kommentar gewesen von Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion. Der BVB trennt sich von Trainer Tuchel.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Wenn das Navi sagt, bitte links fahren und man denkt noch so, ist das nicht vielleicht ein Umweg? Die britische Zeitung Telegraph berichtet über eine Untersuchung eines Taxi-App-Anbieters. Der hat 2000 Autofahrer dazu befragt, wie korrekt ihr Navi arbeitet. Fast die Hälfte hatte schon mal verbale Auseinandersetzungen mit dem Gerät. Ein Drittel hat es schon mal angeschrien. Der Untersuchung zufolge verlieren Autofahrer im Schnitt 29 Stunden pro Jahr dadurch, dass das Navi sie in eine falsche Richtung schickt. Wie viele Stunden sie durch das Navi gewinnen, wurde aber nicht untersucht. In Großbritannien gehört es für Fahrschüler ab Dezember mit dazu, zu lernen, wie man ein Navi richtig einstellt und sicher benutzt. Dass Rauchen körperliche Folgen für den Einzelnen hat, ist unumstritten. Der Weltgesundheitsorganisation zufolge sterben jedes Jahr mehr als 7 Millionen Menschen auf der Welt am Tabakkonsum. Die WHO sagt aber auch, dass die Industrie dahinter der gesamten Umwelt schadet. In einem neuen Bericht zum Weltnichtrauchertag morgen heißt es, dass zum Beispiel der Anbau von Tabakpflanzen die Agrarflächen belastet. Die Natur leide unter den eingesetzten Chemikalien zur Schädlingsbekämpfung. Und problematisch sind demnach vor allem Zigarettenstummel, die nach dem Rauchen übrig bleiben. Laut WHO landen 10 der 15 Milliarden Zigaretten, die jeden Tag verkauft werden, in der Umwelt. In den Städten machen die Stummel bis zu 40% des Straßenmülls aus. Aber in den Stummeln stecken bis zu 7000 Chemikalien, so die WHO, weshalb sie auf Mülldeponien entsorgt werden müssten. Stillsitzen und sich konzentrieren, das kann ganz schön anstrengend sein, vor allem für Schulkinder. In Bremen hat eine fünfte Klasse ausprobiert, beim Unterricht auf einem Ergometer zu sitzen, also einem Heimtrainer, und in die Pedale zu treten. Das Ganze soll jetzt in noch mehr Klassen der Schule zum Einsatz kommen. Der Projektleiter sagt, dass die Schüler sich mit dem Ergometer aktiver am Unterricht beteiligen und sich sinnvoll abreagieren können. Auch ein Gymnasium in Aschaffenburg in Bayern hat Ergometer im Einsatz. Die Idee kommt aus Österreich. Da gibt's das schon seit 10 Jahren. Wissenschaftler und viele Lehrer fordern schon länger mehr Bewegung für Schüler, vor allem in der 5. und 6. Klasse, wenn die Schüler besonders hibbelig sind.
Deutschlandfunk Nova.
Wer nicht heiratet, dem droht eine Strafe. Einfach so zusammenleben ist nicht. In Burundi, dem ostafrikanischen Staat neben dem Kongo und neben Uganda, der Präsident dort, der hat eine ganz genaue Vorstellung von seiner Gesellschaft oder wie die Gesellschaft sein soll. Paare müssen bis zum Jahresende eine Ehe schließen. Ganz offiziell mit Trauschein. Wer es nicht macht, dem droht eine Strafe. Linda Staude ist unsere Korrespondentin in dieser Region und ist vor kurzem in Burundi gewesen. Ich wollte heute von ihr wissen, was hinter dieser Idee der Zwangsheirat steckt.
Der Präsident sagt, er macht eine Moraloffensive in Burundi und das widerspricht seinem Glauben. Pierre Nkurunziza ist ein wiedergeborener Christ, er gehört also einer sehr konservativen evangelikalen Kirche an. Und er sagt, ja, dann müssen eben auch alle anderen in seinem Land nach seinen Moralvorstellungen leben. Aber es gibt auch einen politischen Hintergrund, er sagt nämlich, das dient dazu, die Überbevölkerung zu bekämpfen und das Bevölkerungswachstum.
Ist das wirklich so ein großes Problem, dieses Bevölkerungswachstum? Ist das eine große Problematik in Burundi?
Das ist in Burundi ein gewaltiges Problem. Man muss sich vorstellen, Burundi ist ein sehr kleines Land in Ostafrika. Das ist ein kleines bisschen größer als Mecklenburg-Vorpommern, nur mal so zum Vergleich. Aber in Burundi leben 12 Millionen Menschen. In Mecklenburg-Vorpommern sind es 1,6. Und die haben dort ein Bevölkerungswachstum von über 3%. Das ist gewaltig für ein so armes Land, in dem der größte Teil der Bevölkerung sich nicht selbst ernähren kann und hungert. Also Bevölkerungswachstum, ja, ist ein Problem. Die Frage ist nur, ob ein Trauschein dieses Problem lösen kann. Denn natürlich ist es mir völlig egal, ob ich verheiratet bin und Kinder kriege oder wenn ich nicht verheiratet bin und Kinder kriege. Der Effekt ist derselbe.
Wie soll das denn konkret ablaufen? Mit welchen Sanktionen muss man denn da rechnen, wenn man sich jetzt nicht traut bis zum Ende des Jahres?
Das ist noch ein bisschen unklar. Also es gab Leute, die gesagt haben, man hat uns angedroht, wenn wir bis zum Ende des Jahres nicht geheiratet haben, dann droht uns eine Geldstrafe, und zwar eine saftige Geldstrafe, die Menschen dort sich nicht leisten können. Es gab auch die Drohung, Kindern, die eben außerhalb der Ehe geboren worden sind, die medizinische Versorgung kostenlos zu verweigern oder sie nicht mehr in die Schulen zu lassen. Was natürlich ganz fatal ist, weil das hilft natürlich überhaupt nicht gegen das Bevölkerungswachstum, sondern das bestraft im Prinzip die Kinder für die Sünden der Eltern.
Jetzt hast du vom Bevölkerungswachstum und der Problematik in Burundi da schon gesprochen. Ist das denn das größte Problem des Landes oder was würdest du ausmachen, was die großen Probleme von Burundi sind?
Nun, hat natürlich auch zusätzlich die Lage verschärft, dass es dort jetzt ja in den vergangenen 2 Jahren politische Unruhen gegeben hat. Pierre Nkurunziza ist wiedergewählt worden als Präsident in einer Wahl, bei der die Opposition gesagt hat, da hätte er gar nicht mehr zu antreten dürfen. Also von daher hat es danach wirklich Volksaufstände gegeben. Es hat Demonstrationen gegeben, blutige Demonstrationen. Es hat jede Menge Flüchtlinge über die Grenzen in die Nachbarländer gegeben. Und es hat lange Zeit eine Rebellion gegeben. Das hat die Armutsproblematik in Burundi natürlich noch extrem verschärft. Das Land hat sowieso kaum wirtschaftliche Kraft, weil die meisten Leute einfach von der Landwirtschaft leben, nämlich von dem, was sie selbst anbauen. Es gibt keine Industrie, es gibt keine Bodenschätze. Also von daher ist Burundi sehr, sehr arm generell. Und wenn dann natürlich noch sowas Ähnliches wie ein Bürgerkrieg ausbricht, dann wird die Sache noch extrem verschärft. Das Bevölkerungswachstum kommt obendrauf noch dazu. Und bisher hat Pierre Nkurunziza, der Präsident, nicht gezeigt, dass er dagegen wirklich ernsthaft was unternehmen möchte.
Welches Standing hat denn eigentlich da der Präsident? Du hast schon gesagt, er ist evangelikaler Christ, also ein sehr, sehr konservativer Christ. Jetzt geht er da voran mit diesem Entscheid, dass bis zum Ende des Jahres sich Paare verheiraten müssen. Wie ist sein Ansehen?
Also er hat großen Widerstand erfahren in der Zeit, als er als Präsident wieder angetreten ist. Einfach weil er natürlich auch in seinen 10 Jahren an der Macht nicht viel erreicht hat für Burundi. Burundi ist heute nicht viel reicher, als es vor 10 Jahren gewesen ist. Und ja, die Opposition da wurde natürlich unterdrückt. Aber in der Zeit, wo es diese Proteste und die Rebellion gegeben hat, war Nkurunziza mehr oder weniger komplett von der Bildfläche verschwunden. Der ist fast aus seinen Präsidentenpalästen überhaupt nicht mehr rausgekommen. Einfach auch, um sich diese Proteste und die Kritik nicht mehr anhören zu müssen. Das ist zumindest die Vermutung.
Linda, wenn man keine Vorstellung von diesem Land hat oder wenn man zumindest weiß, wo es geografisch liegt, kannst du uns noch mal ein Bild geben, wie dieses Land aussieht?
Ja, also Burundi ist ein sehr kleines Land in Ostafrika und es ist ein sehr schönes Land. Als ich dort durchgereist bin, das wirkt so ein bisschen wie eine europäische oder deutsche Mittelgebirgslandschaft. Es gibt also keine hohen Berge, aber Hügel und es ist sehr feucht, zumindest in der Zeit, als ich dort gewesen bin, da war gerade Regenzeit. Es wachsen Tee, es wächst Kaffee, das heißt also, es gibt viele Plantagen dort, das Ganze ist sehr grün. Es ist eigentlich ein schönes Land, aber wenn man genauer hinsieht und mit den Menschen dort spricht, denen geht es schlecht, einfach weil sie keine Möglichkeit haben, sich vernünftig ihren Lebensunterhalt zu verdienen, beziehungsweise in den schlimmsten Fällen einfach eben hungern müssen.
Ein kleiner Einblick in Burundi. In Burundi, da leben 12 Millionen Menschen. Der umstrittene Präsident, der hat eine ganz genaue Vorstellung von seiner Bevölkerung dort. Er startet jetzt eine moralische Offensive, wie es unsere Korrespondentin Linda Staude bezeichnet hat. Wer mit einem Partner zusammenlebt und bis zum Ende des Jahres nicht heiratet, dem drohen Strafen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Heute ist Dienstag und heute gibt's was Neues. Was Neues, das so anfängt. Und darüber schön die Zeitrafferbilder aus New York. Da wackelt's. Da wird es dann ganz, ganz dunkel. Die fünfte Staffel House of Cards läuft auf Sky und im amerikanischen Netflix. Sagt ihr, brauche ich nicht. Ich schaue mir jeden Tag Trump in echt an und werde auch ohne Sky und Netflix gut unterhalten. Ja, Trump und Frank Underwood, da gibt's durchaus Parallelen. Und manchmal hat man ein bisschen das Gefühl, die Drehbuchschreiber, die sitzen da im gleichen Weißen Haus. Aber ist es auch so? Tom Westerholt, wenn einer's weiß, dann eher Moderator unserer Sendung Eine Stunde Film. Warum sind denn die Serienschreiber so nah dran?
Ich könnte jetzt sagen, naja, die lesen ja auch mal Zeitung zwischendurch, ne? Und ich meine, auch wenn natürlich diese fünfte Staffel mittlerweile abgedreht ist und die Dreharbeiten vielleicht nicht so sehr in die erste Legislaturperiode von Trump gefallen sind, so doch zumindest noch in dessen Wahlkampf, da war natürlich auch zu der Zeit schon einiges mitzukriegen, was dieses Gefühl von nah dran noch mehr vermittelt. Ganz witzig fand ich, Claire-Darstellerin Robin Wright hat neulich in einem Interview gesagt, klar, Trump nimmt uns viele fiktive Ideen und Horrorszenarien weg, das macht es jetzt schwerer für uns, neue zu erfinden, ne? Aber dieses so Angst vor Terror als Wahlkampfthema, das haben wir doch lang und breit gehabt in Amerika, in Frankreich bei Le Pen, bei uns mit der AfD, Geert Wilders in Holland. Und ganz interessant finde ich, wie in diesem neuen Trailer zur fünften Staffel Frank Underwood selbst das Ganze zusammenfasst.
Die Amerikaner wissen nicht, was gut für sie ist. Ich schon. Ich weiß sogar genau, was sie brauchen. Sie sind wie kleine Kinder, Claire. Doch zu ihrem Glück haben sie mich. Und dich, Claire.
Hä? Das trifft's doch eigentlich auf den Kopf.
Ja, sehr gut, dieser Donald O'Ton. In der Vergangenheit konnte man auch unter anderem mal so ein bisschen zweifeln. Es gibt diese Biografie über Barack Obama und da tauchen dann irgendwie Dinge drin auf, die, wenn man so will, auch mit ein bisschen Abstraktion in der Serie zu sehen waren. Da geht es um Männerliebschaften, haben wir in der Serie auch gesehen. Es geht um Geheimkanäle zu Russland. Da hat man in der Serie Lüftungsschachtdiskussionen von Russland und den USA gesehen und Drogen. Ja, ja. Was sagst du? Wer schreibt da von wem ab?
Naja, das ist, du kennst das ja aus dem Abspann, ne? So vom Film und auch von Serien. Manchmal, wenn dann da steht, Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen sind rein zufällig. Das sichert man sich natürlich hinterher ab, aber klar, natürlich gibt es auch da Informationskanäle. Es gibt auch in Amerika wahnsinnig gut vernetzte Journalisten, mit denen man sich dann trifft, denn es ist ja immer schon Sinn und Zweck von House of Cards gewesen, natürlich zu überhöhen und das dann auch sehr zu übertreiben, sodass man sieht, es ist eine offensichtliche Übertreibung, aber es soll natürlich dieses Gefühl vermitteln, nah dran zu sein. Und das wiederum geht nur, wenn es auch nah dran ist.
Ist es bekanntes Personal jetzt bei der fünften Staffel House of Cards? Kennt man die gleiche Besetzung auch hinter Claire und Frank?
Wollte ich gerade sagen, unter die beiden geht's nicht. Aber wer jetzt, ich will nicht zu viel spoilern, aber wer up to date ist, weiß, dass Joel Kinnaman eine wichtige Rolle spielt als republikanischer Kandidat Will Conway. Es geht ja weiter in der fünften Staffel im aktuellen Wahlkampf, in dem sich alle miteinander befinden. Doug Stamper, gespielt von Michael Kelly, ist dabei. Die Catherine Duran, stehen auch viele Fans drauf, auf die Frau Jane Atkinson dabei. Wer nicht dabei ist, so wie es aussieht, sieht, ist Mahershala Ali. Wir erinnern uns, Remy Denton, auch eine wichtige Rolle gespielt bisher.
Das kann doch nicht sein. Wie kann man denn den rausstreichen?
Wir wissen ja noch nicht, ob der dann nicht vielleicht doch irgendwann noch wieder auftaucht und bisher geheim gehalten wurde. Aber namentlich erwähnt ist der bisher nicht. Der wird vielen Fans fehlen.
Ja, die ganze Liebesgeschichte, das war doch großartig bei ihm dann. Meine Güte. Also, fünfte Staffel House of Cards hat Schwierigkeiten, die Realität zu übertreffen. Halten wir da nochmal an dieser Stelle fest, sagt Robin Wright. Einschätzung war das von Tom Westerholt. Schönen Abend dir, Tom.
Danke.
Tschüss. Tschüss. Das war die Redaktionskonferenz Dienstagsausgabe mit Pascal Fischer und Thilo Jahn. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.